Mensch Schiri, der Podcast von Schiri.de und das Örtliche.
Sportfrei, liebe Leute, und herzlich willkommen. Hier ist sie, die brandneue Folge unseres kleinen, aber feinen Schiri-Liebhaber-Projekts. Ich freue mich sehr, dass ihr mit dabei seid. Und ich kann an dieser Stelle, bevor wir gleich ausführlich in das heutige Thema und in all die Fragen, die ich mir so überlegt habe, eintauchen, was meinen Gast angeht, ich kann schon mal ankündigen, was wir im Dezember vorhaben. Da wird es hier nämlich bei Mensch Schiri mal ein bisschen anders, als ihr das sonst gewohnt seid. Dann wird hier zum zweiten Mal the one and only Dennis Aytekin zu Gast sein. Ich werde ihn aber nicht klassisch zu seiner Karriere ausfragen wie sonst. Das haben wir ja bereits gemacht. Wer möchte, kann das in Folge 2 dieses Podcasts nachhören. Ist also auch schon ein Weilchen her, aber immer noch aktuell. Stattdessen seid tatsächlich zum ersten Mal in der Geschichte dieses Projektes ihr gefragt. Dennis wird nämlich eure Fragen beantworten, die ihr über ihn, aber auch über die Schiedsrichterei habt. Die könnt ihr direkt schicken an mich via Social Media. Mich findet ihr, glaube ich, wirklich auf allen Social Media Kanälen, die es irgendwie nur gibt und die man bespielen kann. Meine Mailadresse lautet info@bennyzander.de. Da könnt ihr auch was hinschicken. Oder, falls ihr gerade bei Spotify hört, dann seht ihr unter dieser Folge die Kommentarfunktion. Da könnt ihr Kommentare hinterlassen, natürlich auch gerne zu dieser Folge, aber auch mit Fragen an Dennis. Ich würde mich freuen, wenn möglichst viele von euch mitmachen und dann machen wir daraus mal ein richtig schönes Q&A, wo wir wirklich mal versuchen hineinzuhorchen, was in der Fußball-Schiri-Bubble-Basis so los ist, was euch interessiert, und dann versuchen wir das im Dezember als kleines Weihnachtsgeschenk mal zu beantworten. So, jetzt aber genug davon. Ich freue mich nämlich jetzt auf, und da bin ich schon fast geneigt, das erste Mal in Applaus überzugehen, auf die amtierende Schiedsrichterin des Jahres 2024. Sie ist, wir machen einen kurzen Faktencheck, 30 Jahre alt, aus Mainz, pfeift für den TSV Gau-Odernheim. Jawohl, da wird noch genickt, hat das DFB-Pokalfinale der Frauen 2023 geleitet, ist FIFA-Schiedsrichterin und treibt nicht nur in der Bundesliga und bei internationalen Turnieren bei den Frauen ihr Unwesen, sondern mittlerweile auch im Herrenbereich in der dritten Liga. Und ich würde mich wirklich freuen, ich mache nun wirklich auch ein bisschen dritte Liga, wenn wir uns dann tatsächlich irgendwann auch mal im Stadion über den Weg laufen. Das haben wir bislang nämlich noch nicht geschafft. Hallo, Fabienne Michel.
Hallo, freut mich, mit dir zu sprechen, Benni.
Und das Wichtigste, was ich schon gelernt habe, was ich nämlich vom einen oder anderen Kollegen immer falsch gehört habe, dein Nachname wird nicht französisch ausgesprochen, ne? Weil ich habe das Gefühl, jedes dritte Spiel, was du leitest, und ich habe dann natürlich, ich bin ein bisschen in die Recherche eingestiegen, es ist nicht Fabienne Michel.
Nein, es ist Fabienne Michel, aber es ist natürlich ein bisschen verwirrend, weil mein Vorname ja auch französisch ist und dann neigt man dazu, den Nachnamen auch so auszusprechen. International wurde ich auch schon mal gefragt, ob ich eigentlich aus Frankreich komme, aber eigentlich ist es Fabienne Michel, aber ich bin auch nicht böse, wenn man jetzt Fabienne Michel sagt.
Naja, aber wir nutzen das ja, ich habe ja mittlerweile erfahren, dass es sogar, völlig verrückt, den ein oder anderen Verantwortlichen gibt, der sich, wenn er sieht, unser Spiel wird von dem oder der geleitet, guckt, weil er weiß, dass es diesen Podcast gibt, guckt, ob es eine Folge gibt und hört sich dann an, was denn da auf ihn und seine Mannschaft zukommt. Oh. Also das ist deswegen, das ist jetzt hier no pressure, du hast sowieso keinen Pressure als Schiedsrichterin des Jahres, kannst du hier sagen, was du möchtest, aber deswegen wissen jetzt zumindest alle, wie man deinen Nachnamen vernünftig ausspricht, und ich hoffe auch der ein oder andere liebe Kollege von Sendern, für die ich arbeite, macht das in Zukunft richtig. Fabienne, wir fangen an mit den Basics, so wie sich das in diesem Podcast gehört. Ich möchte heute versuchen herauszufinden, was dich am Schiri-Sein fasziniert und vor allem, wie du das eigentlich geworden bist. Nimm uns mal ein bisschen mit rein in deinen Weg, in deine allerersten Schritte. Wie ist es dazu gekommen, dass du überhaupt mal eine Pfeife in der Hand hattest?
Also bei mir war es tatsächlich eher so ein bisschen zufällig. Ich habe als kleines Mädchen schon Fußball gespielt und dann wurde ich in der Schule von meinem Lehrer angesprochen, der Günther Tauer. Dem bin ich heute noch sehr dankbar dafür, weil ohne ihn würde ich gar nicht hier sitzen. Es gab dann eine Projektwoche vor den Sommerferien und da wurden Schiedsrichter ausgebildet. Und wir hatten damals auch schon die Ines Appelmann bei uns auf der Schule, auch eine damalige FIFA-Schiedsrichterin und Frauen in der Frauen-Bundesliga unterwegs. Und dann hat er halt gefragt, ja, hier, mach da doch mal mit. Dann habe ich da mal mitgemacht und so fing es dann an, ja.
Mit einer guten alten Projektwoche. Was waren die anderen Projekte, die zur Auswahl standen?
Kochen lernen, irgendwie backen und sowas. Also so ganz unterschiedlich. Es gab natürlich noch ein, zwei andere sportliche Dinge. Aber ja, ich sag mal so, da ich ja selbst Fußball gespielt habe, dachte ich auch, ja, das ist schon mit am coolsten, dann jetzt auch im Bereich Fußball was zu machen.
Was hast denn du gespielt für eine Position und wie gut warst du?
Ich würde sagen, ich war eigentlich schon ganz gut. Ich habe lange rechts außen gespielt, über den Flügel bin ich gekommen.
Meine Herzensposition. Ah, herrlich.
Ja. Und dann irgendwann bin ich so ein bisschen in die Mitte gewandert auf die Sechs. Ja, und da stehe ich auch heute den ganzen Sechsern und Achtern oft noch im Weg herum. Ist hier an der Stelle, tut mir leid. Ja, aber ich glaube, am wohlsten habe ich mich tatsächlich auf der Außenbahn gefühlt.
Beste Position. Wenn ich nur ansatzweise fit wäre, das ist eines von vielen Dingen, was uns beide voneinander unterscheidet, dann würde ich die noch gerne spielen. Diese Position habe ich wirklich geliebt. Die Linie rauf und runter, die eine oder andere Defensivaufgabe hier und da mal vernachlässigt. Aber mein Gott, so ist das dann halt. Du hast schon gesagt, dass auf deiner Schule auch eine FIFA-Schiedsrichterin war. Also das heißt, das war schon eh so ein bisschen präsent, weil, also ich muss dir ehrlich sagen, auf meiner Schule und auch so in meinem Jahrgang und so, wenn du die Mädels da, mit denen ich dafür abgehangen hätte, die hätten, glaube ich, gar nicht, die meisten von denen hätten gar nicht auf der Pfanne gehabt, dass es auch Schiedsrichterinnen gibt. Jetzt mal ganz hart formuliert.
Ja. Also für mich war das schon, also ich wusste, dass es Ines bei uns schon auf der Schule gibt. Natürlich hat mich dann auch der Günther Tauer nochmal darauf aufmerksam gemacht, aber generell, ich komme ja aus dem Südwestdeutschen Fußballverband und wir hatten da eine Zeit, in der es viele erfolgreiche Schiedsrichterinnen gab. Also ein Jahr zum Beispiel Molken Wolk oder dann auch Christina Biel, Ines Appelmann gehört auch dazu. Deswegen war das, als ich dann so angefangen habe, mich über Fußball zu informieren und wo ja auch von Ines gehört habe, war das für mich schon was, wo ich gedacht habe, ah, okay, es gibt erfolgreiche Schiedsrichterinnen hier aus der Nähe.
Und wahrscheinlich ist das ja auch einfach super wichtig, ne? Also diese Role Models, da können wir ja dann hochgehen bis zu Bibiana Steinhaus, Riem Hussein war schon hier. Du bist jetzt ehrlicherweise auch einfach ein Role Model, im Zweifel eine Orientierung für kleine Mädchen. Wenn man immer nur sieht, dass das immer nur Männer machen, dann würde man sich als Mädel auch gar keine Gedanken darüber machen, dass das vielleicht auch für einen selber was wäre, ne?
Ja, das würde ich auf jeden Fall auch so sehen, ja.
Was hat dir, also du hast dich dann, naja, nicht überreden lassen, aber du hast dann gesagt, okay, probieren wir es mal. Wie war denn weißt du noch so ungefähr, wie der erste Eindruck war? War der direkt ein positiver oder musstest du dich ein bisschen annähern dem Ganzen?
Nee, ich musste mich schon annähern, weil man hat ja schon auch noch lange so diese Spielersicht und dann ist es ja am Anfang auch so, du fährst dann alleine zu Sportplätzen und musst da dann erstmal durch. Und damals, als ich angefangen habe, gab es auch noch kein Coaching oder Patensystem oder so, sondern ich war da dann tatsächlich alleine. Ich hatte auch noch keine Sachen, die habe ich mir dann erstmal noch geliehen. Und dann, ja, pfeift man dann das Spiel, ist alleine in der Schiri-Kabine und das ist schon was, wo man sich erstmal dran gewöhnen muss, gerade wenn man halt einfach noch ein Kind sozusagen ist oder ein Teenager, ist das erstmal ein bisschen merkwürdig. Also ich bin da so ein bisschen reingewachsen. Ich wurde aber auch direkt so von den Vereinen positiv aufgenommen. Also ich glaube, die wissen dann schon, ob man jetzt Neuling ist oder nicht. Damals, ich habe in der D-Jugend, glaube ich, mein erstes Spiel gepfiffen. Glaube ich, war das auch noch nicht ganz so wild mit zum Beispiel den Eltern außen am Rand. Also ich wurde da schon von meinem Umfeld bewusst oder unbewusst relativ sanft hereingeführt.
Naja, das klingt doch schon mal sehr gut. Und irgendwie muss es ja einen Reiz und eine Faszination auf dich dann entwickelt haben. Warum? Was gefällt dir am Spieleleiten? Warum machst du das immer noch gerne?
Also ich liebe einfach den Fußball. Das ist nun mal wirklich so. Ich habe lange beides gemacht. Und dann habe ich irgendwann einfach auch so eine Art sportlichen Ehrgeiz entwickelt. Das ging dann immer weiter und immer höher. Und das hat mir einfach Spaß gemacht. Ich hatte immer coole Teams. Ich war immer in guter Gesellschaft. Wir haben bei uns im Kreis Alzey-Worms auch viele junge Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen gehabt, mit denen man sich gut verstanden hat und dann Spiele zusammen gemacht hat. Und ich finde einfach, also ich habe dann irgendwann gemerkt, dass es mich auch persönlich total weiterbringt, dass ich keine Probleme habe, vor fremden Menschen zu sprechen, dass es beruflich mich auch einfach weiterbringt, dass ich in der Uni auch nie Probleme hatte. Also es hat mich irgendwie so in meiner Persönlichkeit ziemlich geprägt. Und dann ging das eben immer weiter und immer weiter. Und dann kommen natürlich auch tolle Stadien, schnelle Spiele, Fernsehübertragungen. Das kommt dann auch noch irgendwann dazu. Aber ich glaube, der Hauptpunkt ist einfach, dass ich Fußball mag.
Ja, das ist der beste Grund. Ja. Deswegen habe auch ich diesen Job. Was waren denn die ersten, also mal ganz platt gefragt, hast du zu Beginn erstmal nur Mädchen- und dann auch Frauenspiele geleitet oder war das direkt gemischt?
Das war direkt hauptsächlich Jugendspiele bei den Jungs. weil es bei uns in der Umgebung jetzt auch nicht wahnsinnig viele Frauen- oder Frauen- oder Mädchenmannschaften gab. Deswegen habe ich eigentlich ja erstmal Jungs und dann Männer und dann irgendwann kamen auch ein paar Frauenspiele mit dazu, aber das war eigentlich alles immer gemischt.
Du hast schon gesagt, du musstest dich ein bisschen rantasten. Kannst du dich noch konkret daran erinnern, was auf dem Feld, wenn man erstmal die Spielerinnenperspektive jahrelang in seinem Leben hatte, was so die größte Umgewöhnung war, wo du vielleicht auch, was so die ersten Dinge waren, wo du gemerkt hast, ach verdammt, das ist ja wirklich ganz schön kompliziert, diese Nummer hier.
Ja, also ich finde, am schwierigsten wurde, als dann so dieses ganze Abseitsthema mit dazu gekommen ist, weil als Spieler ist man es ja gewohnt, auch so ein bisschen so dem Ball zu folgen oder Fußball zu gucken einfach. Man ist ja dann am Anfang auch so ein bisschen als Zuschauer dabei und dann schaut man und schaut man, dann passiert ein Foul und dann merkt man auch so, ach ja, jetzt bin ich dran, jetzt muss ich pfeifen. Aber zum Beispiel bei diesen ganzen Abseitsthemen, da musst du ja schon so ein Step voraus sein. Da musst du ja tatsächlich auch mal gucken, wo steht jemand, wenn der Ball da noch gar nicht gespielt wurde. Und das war so ein Moment, wo ich mir dachte, ah, das ist schon eine komplett andere Perspektive als Spieler oder als Zuschauer.
Und die Interaktion oder auch dieses mal ein bisschen Dampf rausnehmen müssen, irgendwie das Ganze unter Kontrolle behalten, das ist dir aber nicht so schwer gefallen?
Nein, das ist mir tatsächlich gar nicht so schwer gefallen. Das hört sich jetzt vielleicht doof an, aber ich habe ja auch mehrere Geschwister, da gab es ja auch immer viele Konflikte. ich bin nicht konfliktscheu. Ich hatte noch nie Probleme, da auch straight reinzugehen. Wie man das dann am besten irgendwie löst, lerne ich, glaube ich, bis heute noch. Aber das sind dann so ein paar Dinge, die man sich dann mit der Zeit aneignet. Aber vor Konflikten habe ich eigentlich noch nie gescheut, nee.
Ah ja. Wie viele Geschwister hast du und wo liegst du so alters? Also bist du da so in der Mitte oder bist du die Jüngste? Oder?
Ich habe zwei ältere Schwestern und einen kleinen Bruder. Und ich bin ja in die Dritte sozusagen.
Und weil du es aber gerade gesagt hast, also vor Konflikten nicht scheuen, es hätte ja auch sein können, dass du immer so ein bisschen das ausgleichende Element gewesen bist. Aber du hast einfach, also wenn mal ein bisschen Reibung ist, dann ist es halt so, weil ist man eh gewohnt von zu Hause.
Ja, also ich würde jetzt auch nicht sagen, jetzt muss ich die Rolle einnehmen und das ausgleichende Element sein. Aber jetzt zu Hause oder in meinem Umfeld will ich das jetzt auch nicht immer unbedingt. Aber vielleicht ist es da auch ganz gut, verschiedene Perspektiven einzunehmen.
Ja, absolut. Also wer tatsächlich glaubt, ich kenne ja nun mittlerweile auch ein paar Kollegen und Kolleginnen von dir, dass Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen in ihrer Freizeit auch versuchen, alles immer auszugleichen und immer irgendwie neutral zu sein, das ist definitiv nicht so. Und das ist auch absolut gut so, weil auch ihr braucht mal ein bisschen Ausgleich dazu. Und du hast es vorhin aber schon gesagt, das habe ich ja ganz oft in diesem Podcast schon gehört, du wärst nicht die, die du jetzt bist und mir hier virtuell gegenüber sitzt, wenn du nicht mit dem Schiri-Sein angefangen hättest. Ne? Ich habe so oft gehört, dass das was mit der Persönlichkeit macht, mit der Sicherheit, was einen selbst angeht. Das ist schon ein nicht zu unterschätzender Faktor, oder? Der so nebenbei da einfach mitkommt.
Ja, auf jeden Fall. Also gerade wenn man, ich habe mit 13 angefangen, gerade wenn man mit 13 schon in so eine Rolle schlüpft, ich glaube, das macht auf jeden Fall was mit dem Selbstbewusstsein und auch mit der Kommunikation und mit Dingen zu verkaufen. Also ich habe selbst ja dann später auch noch mein Studium gemacht und im Verkauf und Vertrieb gearbeitet. Ich glaube, das sind Dinge, die man auch so ein bisschen durch die Schiedsrichterei mitbekommt, weil man ja auch im Endeffekt eine Entscheidung nach außen präsentiert oder verkaufen muss. Deswegen glaube ich, dass in puncto Selbstbewusstsein, Umgang mit anderen, Dinge verkaufen, auch rhetorisch oder mit Konflikten umzugehen, das sind alles Dinge, die man auch im beruflichen Umfeld oder auch teilweise auch privat braucht. Und deswegen nennen es auch so viele die Schule des Lebens. Ja,
den haben wir hier schon häufiger gehört. Und wir haben ja tatsächlich die ein oder andere junge Hörerin, Hörer, die irgendwie auch selber jung gerade noch so die ersten Steps da so machen. Deswegen finde ich es immer schön, wenn man das von euch hört, dass das eben, das muss nicht, also das gibt sowieso gar keine Garantie dafür, dass es dann irgendwann mal im Profifußball mündet und trotz alledem kannst du dir etwas bringen, auch wenn es vielleicht nicht für ganz oben reicht, einfach weil man eben eine Menge mit sich bringt. Was würdest denn du sagen, was du versuchst für eine Schiedsrichterin auf dem Platz zu sein?
Ich versuche natürlich immer, die richtige Entscheidung zu treffen und ansonsten so vom Stil her, Ich glaube schon, dass ich zu den Schiedsrichterinnen zähle, die relativ viel weiterlaufen lässt. Also es gibt ja immer Entscheidungen im Graubereich und da ist es mir eigentlich wichtig, dass so ein Spiel einfach weiter im Flow ist und weiterläuft und man, ich setze eher mal einen Pfiff zu wenig als zu viel vielleicht auch, würde ich sagen. Und ansonsten mit meiner Art, ja, ich glaube, dass ich vielleicht auf den ersten Blick so ein bisschen freundlich wirke, aber ich weiß auch genau, wann es Zeit ist, jetzt ein bisschen bestimmter zu sein oder einen anderen Ton anzuschlagen. Und bin aber trotzdem mit allen Spieler und Spielerinnen immer extrem respektvoll und auf Augenhöhe, weil mir das super wichtig ist. Und wenn ich merke, dass das nicht funktioniert, dann ja, müssen wir irgendwie versuchen, eine andere Lösung zu finden oder vielleicht auch die Kommunikation ganz einstellen, weil das ist dann vielleicht auch manchmal richtig. Aber so versuche ich zumindest zu sein. Ob das so auch bei den Spielern und Spielerinnen ankommt, müsste ich mal nachfragen, ja.
Ja, ich werde das mal machen. Den einen oder anderen Drittliga-Kicker zum Beispiel kenne ich ja. Schon spannend, hast du das Gefühl, dass manchmal, weil ich kenne dieses Phänomen, das ist ja kein nur weil du eine Frau bist Phänomen, ich wirke auf die meisten Menschen relativ gesellig, sozial und immer relativ freundlich und dann sind die überrascht, wenn ich mal, wenn irgendwann eine Grenze erreicht ist, nicht mehr freundlich bin, weil sie das gar nicht vorstellen können. Gibt's das bei dir auf dem Feld auch, dass der ein oder andere, ich könnte mir jetzt vorstellen, vor allem irgendwie so, jetzt hart ausgedrückt, gestandene Drittliga-Haudegen sich denkt, wenn du dann doch mal irgendwann die Grenze setzen musst, oh, das hätte ich jetzt vielleicht gar nicht zugetraut?
Ja, ich glaube, wenn man mich gar nicht kennt oder ich noch kein Spiel gepfiffen habe, dann glaube ich, ist das vielleicht schon manchmal so, weil man ja sich vielleicht echt irgendwie erstmal denkt, ja, ganz nett und freundlich, aber irgendwie, man denkt ja jetzt erstmal nicht, dass ich vielleicht auch mal ja einen schärferen Ton ansetzen kann, ja.
Du hast den ein oder anderen vielleicht mal ausgebliebenen Pfiff angesprochen. Ich habe einen TV-Beitrag über dich gesehen, da sagtest du das auch, dass du sehr versuchst, sehr empathisch zu sein, immer noch so ein bisschen auch aus der Spielerinnenperspektive drauf guckst, was vielleicht auch sich in deiner Bilanz der gelben Karten zeigt. Das finde ich sehr interessant. Jetzt habe ich mal geguckt, weil mich das, da wäre ich natürlich sofort neugierig. Es sind 22, also wenn wir nur mal in der dritten Liga, das war jetzt am leichtesten für mich schnell rauszufinden, in der dritten Liga, 5 Einsätze diese Saison, 22 gelbe Karten, sind jetzt tendenziell hinten raus ein bisschen mehr geworden in den letzten Spielen, aber das macht nicht mal 5 im Schnitt pro Spiel, so 4,5 pro Spiel. Das ist eigentlich, das ist jetzt aber auch nicht wenig, oder?
Nee, finde ich jetzt auch nicht wenig. Muss ich mich vielleicht noch mal ein bisschen korrigieren.
Aber es ist ja interessant, dass du diesen Eindruck von dir selber hast, dass vielleicht hier und da du auch mal eine gelbe Karte weglässt, die ein anderer zücken würde.
Ja, ich glaube, das war vielleicht auch einfach so das Feedback aus meinen Beobachtungsbögen, weil es einfach, wenn es mal einen Abzug gab, dann hat hier und da einfach eine gelbe Karte mal gefehlt. Vielleicht liegt es daran. Aber diese Statistiken mit gelben Karten habe ich mir tatsächlich noch gar nicht so genau angeguckt. Ich dachte nur, ich habe eher selten Spiele, wo es irgendwie, keine Ahnung, in den Bereich 7 bis 10 oder 12 Karten oder sogar gibt. Das habe ich eher selten, wobei ich jetzt 4, 5 auch nicht unbedingt wenig finde. Aber das kann man noch gar nicht so pauschal sagen. Das ist immer so ein bisschen, je nachdem, wie hitzig die Partie ist, ist das immer so ein bisschen unvorhersehbar. Oder selbst wenn es keine hitzige Partie ist, aber viele taktische Foulspiele dabei sind, da steckt man dann manchmal nicht drin.
Ja. Ja, es ist ja schon so, ne? Auch das haben wir hier schon herausgearbeitet. Ein wenig muss man als Schiedsrichter, Schiedsrichterin auch Glück haben. Ich war zuletzt bei einem Spiel in Aue, da hat ein Kollege von dir, der hat einfach im Laufe des Spiels, ich glaube, 5 strittige Situationen im 16er gehabt, die leider größtenteils, zumindest meiner Wahrnehmung nach, nicht richtig entschieden wurden. Aber da habe ich sofort ein paar Kollegen im Kopf gehabt, die sich auch dachten, also, oder auch der selbst muss sich das eigentlich gedacht haben, nach der dritten Nummer und du kriegst noch 2, dann kommst du dir doch auch irgendwann einfach veralbert vor, oder?
Ja, manchmal hat man auch einfach ein bisschen Pech. Also so viele Szenen, wie er in dem einen Spiel hatte, haben vielleicht manche Schiedsrichter in der ganzen Him-Serie. Deswegen, das ist definitiv so, dass auch immer ein bisschen Spielglück und so Spielverlaufsglück mit dazugehören, ja.
Ich finde es ja spannend, dass du gar nicht so auf die Statistik guckst. Würde ich, glaube ich, an deiner Stelle auch nicht. Ich, wenn ich mich auf Spiele vorbereite, die ich kommentiere, gucke immer noch mal gerne so ein bisschen rein, was denn die Schiri so diese Saison bislang getrieben hat. Und in der dritten Liga kein Platzverweis, ein Elfmeter, weiß ich ganz genau, würde ich das zumindest mal auf dem Zettel haben, weil es doch eher dafür spricht, dass, und ich meine, da waren Spiele dabei wie Osnabrück gegen Cottbus, Mannheim gegen Aue, da kommen wir gleich nochmal zu, die vielleicht auch ein bisschen Hitzepotenzial hatten, dass das jetzt keine eskalierenden Spiele waren bislang diese Saison, ne? Also das kann man, glaube ich, ganz gut machen, oder, bislang?
Ja, also bisher liefen die alle, ja klar, hatten viele auch so ein bisschen hitziges Potenzial, aber es ist keins davon jetzt irgendwie eskaliert oder in der Bild-Zeitung gelandet.
Bei dem einen Spiel, was ich gerade angesprochen habe, Mannheim-Aue, war die Besonderheit. Ich arbeite ja unter anderem eben für den Drittliga übertragenen Sender Magenta Sport und da hat dein Boss, der auch hier schon zu Gast war, Knut Kirche, hat mal so ein bisschen Einblick in den Funkverkehr gewährt, hat den mitgebracht. Das war dann halt zufällig dein Spiel, Mannheim gegen Aue. Das ist natürlich für Fans, Journalisten hochspannend. Wie häufig hörst du eigentlich dich beim Funkverkehr? Das ist doch wahrscheinlich nichts, was man jetzt regelmäßig abcheckt und nochmal nebenbei laufen lässt. Und bist du dann vielleicht auch manchmal ein bisschen überrascht darüber, wenn du dich im Funk selber so hörst?
Tatsächlich höre ich mich nach jedem Spiel im Funk.
Oh.
Weil, also wir arbeiten ja nach dem Spieltag, arbeiten wir ja das Spiel so ein bisschen auf mit einem Coach. Und ich lade nach dem Spiel eigentlich direkt die Tonspur hoch, sodass wir da reinhören können. Und immer, wenn eine Entscheidung dabei war, die vielleicht nicht besonders gut war oder vielleicht wenn auf eine dabei war, die besonders gut war und da wird es in jedem Spiel immer mehrere Situationen geben, höre ich mir dazu die Tonspur an. Und
hochspannend.
Ja, weil das ist ja auch das, woran wir weiter arbeiten müssen. Ich habe ja jetzt diese Saison auch wieder ein neues Team und gerade am Anfang, ich würde sagen, wir sind da schon auf einem guten Weg, aber du kannst im Punkt Kommunikation immer noch viel, viel mehr machen. Sowohl im Team als auch ich mit den Spielern. Ich höre mir tatsächlich auch manchmal an, was ich zu den Spielern gesagt habe, weil ehrlich gesagt weiß ich das nach Abpfiff manchmal gar nicht mehr so genau. Und deswegen, also ich höre da nach jedem Spiel rein.
Sehr, sehr spannend. Geht übrigens dem anderen Menschen hier in diesem Podcast-Call gerade genauso, wenn ich Interviews gemacht habe. Ich bin der schlechteste Mensch darin, mich eine Stunde später nochmal daran zu erinnern. Nicht an sowas wie heute, aber so in so einer Live-Situation, unmittelbar nach Abpfiff. Wenn mich jemand eine Stunde danach fragen würde, was hast denn du den eigentlich gefragt, dann kann ich auch, müsste ich mir nochmal anhören. Aber wie machst du das eigentlich mit dem Funkverkehr? Ist der dann quasi gekoppelt an das Spielbild oder hörst du den wie ein Podcast?
Der ist gekoppelt an das Spielbild, weil wie ein Podcast wäre dann schwierig, sich an die Situation, das sind ja manchmal auch so Kleinigkeiten, wo man sich vielleicht mal angucken möchte, aber tatsächlich mit dem Bild zusammen.
Ja, weil als Podcast hätte es mich, also dann hätte ich es schon sehr speziell gefunden,
ja,
also
ja.
Ohne die Szene dazu, aber super interessant, also allein die Möglichkeit, da das Spiel nochmal zu sehen und quasi dauerhaft den Funkverkehr dazu hören zu können und dann daran arbeiten zu können.
Ja, das ist halt auch ein Riesenmehrwert für uns, muss ich sagen. Also ich mache das tatsächlich auch erst, seitdem ich in der dritten Liga bin, weil ich halt jetzt erst die Möglichkeit dazu habe. Aber das ist auf jeden Fall ein unglaublicher Mehrwert im Punkt Kommunikation, daran zu arbeiten. Und ich glaube, es geht auch gar nicht anders, weil du dich ja, wie wir schon gesagt haben, gar nicht mehr erinnern kannst, was du wann jetzt wie genau gesagt hast.
Mhm. Skizzier mal bitte den Weg von der kleinen Fabienne, bis sie dann irgendwann in den großen Ligen angekommen ist. Wie war denn der Weg bis dahin, bevor wir dann gleich mal ein bisschen über Frauen-Bundesliga, über dritte Liga und was da alles so gekommen ist, sprechen wollen? Was waren so die Schritte?
Also man fängt ja erstmal dann so bei sich im Kreis ein bisschen an, geht dann weiter, immer weiter. Und bei uns im Verband ist es zumindest so, dass die sogenannten Leistungsklassen, die fangen dann ab der Landesliga an. Da kommt dann auch ein Beobachter und gibt dir eine Note. Und dann gibt's auch am Ende immer so ein bisschen, ja, diese Auf- und Abstiegsentscheidungen. Und tatsächlich ging es der kleinen Fabienne oft schon so, dass sie immer sagen musste, hallo, ich bin auch da. Und wenn es leistungsmäßig passt, dann würde ich auch gerne noch einen Schritt weitermachen. Und das hat sich so ein bisschen von Liga zu Liga gezogen. Also ich habe das in der Landesliga, Verbandsliga, Oberliga so gemacht. Und in der Oberliga und Regionalliga hat's dann, würde ich jetzt sagen, vielleicht einen Ticken länger gedauert, aber ich habe dann auch gesagt, hier, ja, wie sieht's denn aus, wenn es leistungsmäßig passt, dann würde ich auch gerne in die Regionalliga beziehungsweise in die dritte Liga. Und so bin ich dann tatsächlich Liga für Liga durchlaufen. Und ich habe gleichzeitig auch noch gewunken bis zur Oberliga. Und als ich dann selbst Oberliga gepfiffen habe, hat das Ganze dann aufgehört. Und seitdem ich dann FIFA-Schiedsrichterin geworden bin, sowieso.
Also das heißt, du hast im Grunde genommen die eigene Ambition auch artikuliert und so klang das jetzt für mich gerade, so ein bisschen auch artikulieren müssen, damit man dich nicht übersieht?
Also das war zumindest mein Empfinden, dass wenn ich das nicht immer so artikuliere, dass man dann denkt, ich bin zufrieden, da einfach mitzuschwimmen. Und deswegen, ich weiß jetzt nicht, ob es bei den Personen so war, aber ich hatte immer das Gefühl, es auch nochmal sagen zu müssen. Und das habe ich auch dann getan und natürlich aber auch immer an meine Leistung gekoppelt, ja.
Ja, ansonsten hätten sie dich dann auch ein bisschen komisch angeguckt, ne? Wenn irgendwie dann die Diskrepanz zwischen Selbst- und Fremdwahrnehmung zu groß gewesen wäre.
Ja.
Was hast du eigentlich, irgendwann fängt man ja an, wenn man merkt, man kann das ganz gut und man steigt auch so ein bisschen auf, fängt man ja vielleicht auch an, ein bisschen zu träumen. War dein Traum eher Frauen-Bundesliga oder Herren-Profibereich?
Also ich glaube, so richtig geträumt habe ich in dem Bereich noch nie. Also es war schon immer so, dass ich so ein bisschen little by little gegangen bin. Und deswegen, ich habe nicht angefangen und gesagt, ich will in die Frauen-Bundesliga. Ich habe schon mal, als ich zum Beispiel damals dann beim Pokalfinale gewunken habe, dachte ich mir schon mal, oh, das würde ich auch gerne mal selbst pfeifen. Aber ich hatte nie diese Riesenziele und das habe ich auch bis heute nicht. Und das finde ich auch tatsächlich ganz gut. Das nimmt mir auch ehrlich gesagt so ein bisschen Druck. Man kann das ja sowieso auch nicht immer beeinflussen. Wir hatten es schon so ein bisschen auch von Spielglück oder einfach, man muss auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Deswegen, gehe da immer so in kleinen Schritten weiter, ohne die großen Träume rein.
Und das hat ja nun bislang auch sehr gut funktioniert, unter anderem eben mit mittlerweile über, also das war zumindest das Letzte, was ich auf der DFB-Seite gefunden habe, über 60 Bundesligaspielen, die du geleitet hast, leiten durftest. Wie schnell hast du dich da wohl und heimisch gefühlt oder hast da auch ein bisschen anfangs so ein bisschen Kennenlernphase gebraucht?
In der Frauen-Bundesliga?
Mhm.
Ich habe mich da eigentlich ziemlich schnell wohl gefühlt, weil ich erstens relativ lange zweite Liga gepfiffen habe. Ich glaube, 4 Jahre waren das vorher. Und dann habe ich ja auch gleichzeitig in der Frauenbundesliga gewunken und war halt als Assistentin im Einsatz. Deswegen war das eine Liga, die ich kannte, Spielerinnen, die ich kannte. Deswegen war das ein ganz entspannter Einstieg. Ja.
Und der Gap oder der Step, sagen wir mal jetzt fußballerisch und dann natürlich auch, was das Spieleleiten angeht, zweite Liga, Bundesliga, war demzufolge auch ganz gut bewältigbar als Unparteiische.
Ja, weil man eben beides kannte, ja.
Mhm. Wir haben vorhin den Namen Knut Kircher schon erwähnt, neuer DFB-Schiedsrichter-Boss. Der hat vor kurzem im SWR dann sehr offensiv, war fast ein bisschen überrascht, deine Entwicklung gelobt, auch wirklich dich namentlich genannt und so und hat dann auch die Bundesliga der Männer in Aussicht gestellt, was ich schon bemerkenswert fand. Wie nimmst du sowas auf? Setzt dich das ein bisschen, keine Ahnung, ein bisschen unter Druck? Ist das einfach eine schöne Bestätigung dafür, dass man offensichtlich einen ganz guten Job macht?
Ja, ich glaube Zweiteres. Es ist eine schöne Bestätigung. Ich habe es natürlich mitbekommen und das hat mich auch gefreut. Aber grundsätzlich sind wir ja, also läuft die Saison jetzt erstmal noch ganz normal weiter. Und ich finde, grundsätzlich hat ja auch erstmal jeder Chancen aufzusteigen und in die Bundesliga zu kommen. Deswegen war es für mich eher so cool, freut mich, dass es so wahrgenommen wird. Und jetzt muss ich erstmal weitermachen.
Apropos weitermachen, weil du es vorhin schon gesagt hast, also du hörst dir dann den Funkverkehr nochmal an. Wie bereitest du ansonsten deine Spiele nach und versuchst, Lehren daraus zu ziehen?
Also ich mache das ja zusammen mit einem Coach und meistens hat er schon 1-2 Szenen. Ich habe auch manchmal schon so 1-2 Szenen, wo ich mir dachte, das lief vielleicht nicht ganz rund, da müssen wir nochmal reingucken. Es ist jetzt nicht so, dass man sich immer die 90 Minuten nochmal anschaut, aber grundsätzlich guckt man eben, dass man die Szenen, wo eben was unrund lief, sich nochmal anschaut. Und meistens hat man auch irgendwie irgendwelche Schwerpunkte, also vielleicht im Bereich Stellungsspiel oder vielleicht guckt man sich auch nochmal die Karten oder so an. Also es gibt, ist bei jedem Spiel eigentlich unterschiedlich, auf welche Szenen man da guckt. Aber ich versuche mich da nicht zu überfrachten, sondern einfach so 2, 3, 4 Coaching-Punkte zu haben und die gucke ich mir dann in den Spielen mal an, ob es jetzt besser oder schlechter lief, ja.
Aber es sind meistens schon eher konkretere Sachen. Es ist jetzt nicht so, dass das übergeordnet mal auf der Agenda steht, auch mal zu schauen, ich weiß nicht, wie gestikuliere ich eigentlich? Eines meiner Lieblingsthemen hier in diesem Podcast. Es gibt Kollegen, die haben gesagt, ja, die haben sich schon auch versucht, daraufhin mal ein bisschen zu überprüfen, weil sie eben auch das Feedback bekommen haben, das ist ein bisschen viel oder ist ein bisschen wenig. So, das ist ja dann irgendwie gefühlt auch von Beobachter und Schiri-Coach zu Schiri-Coach ein bisschen unterschiedlich. Ist das etwas, wo du zumindest irgendwann auch mal versucht hast, ein bisschen drauf zu achten, wie wirklich eigentlich auf dem Feld?
Ja, auf jeden Fall. Und das ist auch ganz spannend, weil das macht man auch zum Beispiel mit unterschiedlichen Coaches. Ich hatte das vor ein paar Jahren schon mal und jetzt ist es zum Beispiel wieder aufgegriffen worden und jetzt gucken wir auch so in verschiedenen Szenen, wie ist da meine Mimik, meine Gestik, meine Körpersprache. Und das Gleiche zum Beispiel auch beim Stellungsspiel. Wo bin ich wann positioniert? Und da muss es auch noch nicht mal irgendwie sein, dass man jetzt irgendwas nicht gesehen hat, weil dann liegt es meistens auch am Stellungsspiel, sondern auch jetzt im laufenden Spiel, wo eigentlich alles in Ordnung war, kann man immer schauen, ah, hier wäre man vielleicht besser auf die Außenbahn gerückt oder da noch ein Stück weiter nach rechts. Also das sind Dinge, die sind bei mir tatsächlich aktuell auch gerade ein Thema.
Ah ja. Ja. Und da kommt mir sofort wieder dieser Ausschnitt mit dem Funkverkehr in den Sinn, wo ich halt mal so ein bisschen dich ganzheitlich auf dem Feld quasi auch mal für einen kleinen Ausschnitt mal erleben konnte, weil ich schon das Gefühl hatte, also dein Gegenüber war da Terence Boyd in dem Moment und den kenne ich ja auch ein kleines bisschen, der war dann offenbar auch ein bisschen angefressen und ein bisschen grummelig und so. Und was ich sehr interessant fand, weil es halt auch etwas ist, was wir Journalisten oder auch Fans einfach so selten sehen, dass du, und da habe ich mich gefragt, wie sehr du das bewusst machst oder ob das einfach dein Naturell ist, dass du ihn sehr gut runtergekühlt bekommen hast. Also natürlich war er immer noch grummelig, ist ein Fußballer, aber du hast ihn irgendwie sowohl mit deiner Gestik als auch mit dem, was du gesagt hast, finde ich, hast du extreme Ruhe ausgestrahlt. Und das ist dann aber eher so dein Naturell und nichts, wo du dir in dem Moment sagst, ich muss jetzt versuchen, ein bisschen so gegenzuwirken, ne?
Ob es mein Naturell ist, weiß ich jetzt gar nicht so genau, aber es war auf jeden Fall in der Szene so, dass es meine Absicht war. Also er hat sich ja über den Pfiff ein bisschen aufgeregt und dann ist natürlich meine Absicht, dass er sich wieder beruhigt und bestenfalls einfach mit zum Spieler kommt und ihm die Hand dann gibt, was dann in dem Fall da auch passiert ist. Also ich versuche schon auf Situationen so, also ich habe schon ein Ziel, wenn ich zu Spielern komme. Entweder will ich hätte ja auch hingehen können und ihn irgendwie anschreien können oder sonst was machen können. Aber ich glaube, das wäre für die Situation einfach gar nicht angemessen gewesen. Und deswegen in der Situation wollte ich, dass es sich alles so ein bisschen beruhigt und entspannt. Es war im Grunde genommen ein normales Foulspiel, aber er ist halt jetzt schon durch mehrere Foulspiele aufgefallen. Und das wollte ich ihm sagen, ohne dabei jetzt, man kann ja auch zum Beispiel so eine Ermahnung ein bisschen energischer aussprechen und einen Spieler richtig zum Beispiel stellen und dann das Ganze noch irgendwie mit einer Gestik untermauern. Das war jetzt in dem Fall gar nicht meine Absicht, sondern einfach das Ganze beruhigen und ihm trotzdem darauf aufmerksam machen, ey, das war jetzt schon mehrfach so, mach jetzt mal langsam.
Ja, da lässt du uns gerade so ein bisschen mit in deinen Kopf rein in solchen Situationen, wie schnell oder sagen wir mal so, du musst ja dann irgendwie relativ schnell auch für dich festlegen, wie gehst du jetzt mit bestimmten Dingen um. Das ist ja eine super schnelle Entscheidung und da rede ich jetzt gar nicht von, da gab es jetzt ein schnelles Foul oder sowas und du musst sofort pfeifen, sondern eher um den Umgang mit etwas, was du pfeifst. Und dann hast du tatsächlich noch die Kapazität, zumindest einmal kurz im Kopf dir zu überlegen, wie nehme ich die Sache jetzt an, ja?
Also es ist jetzt nicht so, dass ich mir darüber lange Gedanken machen kann. Es hat neulich jetzt der Coach, mit dem ich aktuell arbeite, mal gesagt, man hat quasi irgendwann als Schiedsrichter so eine Art Werkzeugkiste, an der man sich bedienen kann. Und das war dann eben ein Werkzeug, was ich mal schnell rausgeholt habe. Weil ich musste zwar schon hingehen, aber ich hatte jetzt keine sekundenlange Zeit, um mir zu überlegen, was wäre jetzt hier das Bessere und eine Pro-Kontra-Liste oder so zu machen. Sondern ich glaube, das passiert dann, man hat dann irgendwann so Methoden, die gut funktionieren, und die wendet man dann an und welche man da am besten nimmt, die liest man vielleicht auch so ein bisschen aus dem Spiel heraus, wie die Stimmung gerade ist oder wie das Foulspiel dann im Endeffekt war.
Da sind wir so ein bisschen bei dem Punkt Intuition. Das war das prägendste von meinem letzten Gespräch mit Florian Exner, der hier zu Gast war letzten Monat. Könnt ihr gerne noch nachhören, falls ihr es noch nicht getan habt. Der darüber gesprochen hat, dass es ja so eine Unterscheidung gibt oder dass es so eine grobe Einteilung gibt. Es gibt eher die Kopfschiedsrichter und eher die Bauchschiedsrichter. Und er würde sich eher in Richtung Bauch und in Richtung, häufiger ist der Pfiff intuitiv, ohne dass ein großer Gedanke dabei jetzt in seinem Kopf aufgeploppt ist, sondern einfach anhand der Wahrnehmung der Situation. In welche Kategorie ordnen wir dich ein?
Ich bin auch eher ein Bauchschiedsrichter. Ja, aber ich glaube tatsächlich auch, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, vieles hat man vielleicht auch so in den letzten Jahren gelernt. Also zum Beispiel diese Sache mit dem, wie beruhige ich wen wann, das ist jetzt so vielleicht auch einfach ein Automatismus geworden, dass es sich wie aus dem Bauch heraus anfühlt. Aber ich bin auf jeden Fall auch eine Bauchschiedsrichterin und ich denke mir auch oft so während dem Spiel, wie können wir jetzt alle einfach ein geiles Fußballspiel sehen, ohne dass ich hier jetzt ständig einen Pfiff setzen muss. Weil wir wollen ja auch sehen, dass Spieler kämpfen, wir wollen schnelle Spiele, wir wollen wenige Spielunterbrechung. Und deswegen sehe ich das eher so aus dem Bauch heraus, ja.
Du hast vorhin deinen Weg skizziert, der führte dann 2017 in die V-Bundesliga, der führte dann zu einem absoluten Highlight im Mai 2023, nämlich zum Frauenpokalfinale zwischen Wolfsburg und Freiburg. Du hast vorhin schon gesagt, du hast einmal gewunken im Pokalfinale und demzufolge gemerkt, oh, das könnte was Gutes sein. Nimm uns mal bitte mit rein in so ein Highlight-Spiel. Wie war der Tag? Wie war das Spiel? Einfach alles.
Ja, ehrlich gesagt sind schon so die Wochen bevor relativ besonders, wenn man erfährt, dass man die Ansetzung bekommt. Man merkt einfach, dass es ein ganz, ganz besonderes Spiel ist und sich schon die Wochen davor irgendwie so eine Spannung aufbaut. Und dort vor Ort, dieses ganze Event und Pokalfinale ist sowohl für Spielerinnen als auch für Schiedsrichterinnen und für Zuschauer einfach ein besonderes Spiel. Und das merkt man an der ganzen Austragung, an dem Pokalabend, am Abend davor. An zum Beispiel jetzt letztes Jahr gab es ja auch zum ersten Mal eine Pressekonferenz und den VA. Und man weiß natürlich auch, dass man jetzt nicht, man hat dieses Pokalfinale ja in der Regel nicht regelmäßig. Und das macht es natürlich auch zu was Besonderem, genauso wie es ja auch für viele Mannschaften und Spieler besonders ist, damit zu spielen. Und deswegen ist es einfach in Summe ein mega schönes Event. Man ist wirklich super aufgeregt, aber das finde ich immer noch am faszinierendsten. Sobald dann angepfiffen ist und der Ball rollt, ist es ein Spiel. Ne? Da denkt man gar nicht mehr großartig dran, ah, das ist gerade das Pokalfinale, sondern dann ist es halt einfach nur ein Spiel.
Und du kannst solche Spiele dann auch genießen, weil es gibt, glaube ich, so zwei unterschiedliche Fraktionen. Also es gibt Schiedsrichter, Dennis unter anderem, die haben mir erzählt, auch Svenja Blonski, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, die können tatsächlich, die nehmen während eines Spiels auch wahr, wenn gerade mal was Besonderes passiert, was gar nichts mit ihrem Brit zu tun hat, sondern einfach, da hat einer ein besonderes Tor geschossen, das Spiel ist gerade besonders gut oder was auch immer. Und dann gibt es die, glaube ich, um einfach selber so ein bisschen mehr bei sich sein zu können, bleiben zu können, sehr in ihrem Tunnel sind und versuchen, so viel wie möglich auszublenden und irgendwie auch versuchen, vielleicht sogar Kulisse auszublenden oder was auch immer. Bist du eine Schiri-Genießerin?
Ja, schon. Es ist tatsächlich auch bei uns im Team manchmal so, dass einer ruft, genießen.
Oh,
kannst
gut.
Du dann auch auf der Tonspur hören. und gerade wenn dann irgendwie, also natürlich darf da jetzt keine Strafraumszene oder so sein, aber nehmen wir mal an, es wird gerade so ein bisschen hin und her geschoben und dann ist eine super Stimmung oder irgendwie eine coole Fan-Choreo oder sowas in der Art, dann sagen wir auch einfach mal genießen und dann erinnern wir uns selbst immer dran. Also ich persönlich denke da schon dran, aber ich möchte natürlich, dass doch alle anderen genießen. Deswegen rufen wir das auch manchmal durchs Headset.
Ach schön, das finde ich aber sehr gut.
Ja,
genießen.
Finde ich auch ein gutes Kommando.
Ja, absolut. Eigentlich das Beste sogar. Also von den Kommandos, die ich bislang so gehört habe, ist das, glaube ich, bislang mein Favorit.
Ja.
Und wenn wir bei den großen Kulissen schon sind, die hast du dann ja jetzt regelmäßig und darfst sie genießen, kannst sie vielleicht genießen. Also ich habe nochmal nachgeguckt, da sind dann 15.000 in Giesing, wenn die Löwen spielen, ne? Oder in Osnabrück. Ist das eine, oder wie sehr ist das eine Umstellung und ist da auch eine Umgewöhnung nötig? Also ich kann mich zum Beispiel noch daran erinnern, als ich noch einen Nachwuchs-Live-Kommentator war und zum ersten Mal ein größeres Finale international auswärts in Spanien kommentieren durfte, bin ich in dieser Basketballhalle von allem erschlagen worden. Ich habe die ersten beiden Viertel waren Kommentator technisch katastrophal, weil ich überhaupt nicht fokussiert war. Da war eine Blaskapelle, da war es laut, alles um mich rum. Ich habe gefühlt viel mehr auf die Ränge geguckt als auf das, was ich eigentlich zu tun hatte. Wie ist das bei dir und wie wichtig ist es auch, bei allem Genießen dann trotzdem so ein bisschen das ausblenden zu können?
Also ich kann das tatsächlich gut ausblenden. Ich muss jetzt kurz überlegen, mein letztes Spiel, was ich hatte, das war tatsächlich auch in Anführungszeichen nur vor 2.500 Zuschauer. Und das war im Grunde genommen von den Abläufen und vom Spiel her auch ein Spiel wie jedes andere. Also zum Beispiel habe ich auch da mal das Wort genießen genannt, weil wir einfach einen Moment hatten, wo wir gut kommuniziert haben, gut im Flow waren, wo es gelaufen ist, wo wir eine gute Akzeptanz haben. Und dann kann man zum Beispiel auch mal genießen sagen. Aber ansonsten muss ich sagen, bin ich zumindest bei Entscheidungen oder so im laufenden Spiel schon auch oft so im Tunnel, dass ich das jetzt nicht immer wahrnehme, wenn da von Fanseiten irgendwie was kommt oder eine wahnsinnig große Stimmung ist. Was sich jetzt vielleicht ein bisschen widerspricht mit dem, dass ich es aufsaugen kann. Aber ich kann es so punktuell aufsaugen. Aber in der Regel ist mein eines Ohr ja sowieso zu mit dem Headset. Und mit dem anderen versuche ich auf dem Feld noch das ein oder andere vielleicht wahrzunehmen, wenn ich mit jemandem spreche, sodass da gar nicht so viel Kapazität bleibt, um da jetzt noch auf Fanstimmungen zu hören.
Mhm. Das in der dritten Liga ankommen, das war dann relativ nahtlos, ja nach dem Pokalfinale, ne? Also in der Saison drauf ist dann, was war dann quasi deine erste Drittliga-Saison bei den Männern auch?
Ja.
Jetzt haben wir vorhin über die Frauen-Bundesliga gesprochen. Fühlst du dich in der dritten Liga auch schon wohl? Oder sind wir da, das sind jetzt so anderthalb Saisons, würde ich jetzt sagen, ist jetzt deine zweite, ne? Wie läuft's da so für dich? Wie viel Spaß macht dir das, da zu pfeifen?
Das macht mir mega viel Spaß. Also ich fühle mich da super wohl. Ich habe wieder ein tolles Team, wie letztes Jahr auch. Die Spiele sind cool, die Stimmung ist gut. Und also ich würde sagen, ich bin da angekommen und ich fühle mich echt mega wohl, weil es ist echt eine coole Liga. Also mit den Fans, mit den Stadien, mit den Mannschaften. Es kann in jedem Spiel alles passieren. Es gibt keine einfachen Spiele, sowohl für die Mannschaften als auch für die Schiedsrichter. Und jedes Spiel ist ja fast schon immer wie so eine kleine Wundertüte. Und das finde ich mega spannend. Deswegen, ich mag das sehr, dort zu reiten.
Liebe Hörer, liebe Hörerinnen, da glänzen gerade ein paar Augen. Ihr könnt es nicht sehen, aber ich kann es euch ja beschreiben. Gebt mir natürlich, weil das ja auch eine meiner Lieblingsligen ist, wo ich mich auch am meisten drin tummel, ganz genauso. Wir haben da in dieser Saison so ein kleines Thema festgestellt, und zwar, dass sich der ein oder andere, vor allem so alteingesessene Trainer, irgendwie so ein bisschen sehr viel an den Schiedsrichtern und Schiedsrichterinnen abarbeitet. Deswegen würde mich interessieren, wie viel kommunizierst du während des Spiels, vor dem Spiel, nach dem Spiel mit den Übungsleitern? Wie ist dein Verhältnis zu den Trainern in der dritten Liga zum Beispiel, die sich offensichtlich, ich weiß nicht, so ein bisschen, die fühlen sich nicht gewertschätzt, nicht ernst genommen, was auch immer. Das hört man in dieser Saison relativ häufig.
Also ich habe da ehrlich gesagt keine Struktur oder keinen Plan. Ich gucke immer, wie es ist, wenn wir ankommen. Grundsätzlich sind wir schon immer relativ früh im Stadion, deswegen sehen wir die oft auch gar nicht. Dann sehen wir sie vielleicht kurz, wenn wir rausgehen zum Warmmachen, und dann sagt man Hallo, aber das war's dann manchmal auch schon. Natürlich gibt's mit dem einen oder anderen Trainer auch vorm Spiel noch irgendwie einen kleinen Smalltalk, aber es sind jetzt keine längeren Gespräche. Und was ich aber zum Beispiel schon, ich habe das ja auch mitbekommen, dass es hier und da mal eine Unzufriedenheit jetzt gab in der dritten Liga. Da habe ich zum Beispiel auch gesagt, hier, wenn irgendwas ist, dann komm doch einfach nach dem Spiel mal in die Kabine, dann können wir drüber sprechen. Also da bin ich auch komplett offen für. Wie gesagt, ich brauche jetzt nur keine ausgiebigen Smalltalks vorm Spiel. Und ich persönlich gehe auch nach dem Spiel einfach gerne vom Platz. Ich glaube, dann können sich die Emotionen auch erstmal wieder ein bisschen runterfahren und dann können wir drüber sprechen. Und ich glaube, dass das ganz gut ist. Also gerade in der Zeit, wo da so ein bisschen Unruhe aufkam, kam das, glaube ich, ganz gut an, ja.
Mhm. Ja, ich habe irgendwie so das Gefühl, wir sind da in so einem Spannungsfeld zwischen der ein oder andere Schiedsrichter ist wirklich sehr schnell dabei, auch irgendwie natürlich dann Blick nach draußen und so weiter, dann irgendwie das Versuchen mit ein bisschen Härte schneller zu beruhigen. Gleichzeitig muss ich wirklich sagen, ich habe in dieser Saison bei vielen Live-Spielen, wo ich auch selber vor Ort war und auch wirklich immer einen Blick habe, denn man sitzt ja als Kommentator ganz gut, man hat ja meistens die Coaching-Zone auch im Blick. Also manchmal kommen da Aussagen nach dem Spiel, dass ein Trainer nichts gemacht hätte und so weiter. Und wir können ihm theoretisch einfach 15 Szenen rausschneiden und für jede von denen kann man auch eine gelbe Karte bekommen. Und ich habe so das Gefühl, wir sind irgendwie in so einem komischen Vakuum gefangen, aus dem wir alle mal wieder so ein bisschen raus müssen. Deswegen finde ich das schön, dass du dann im Zweifel auch sagst, ey, dann komm doch einfach vorbei und lass uns mal quatschen, weil ich glaube, man kann relativ viel eigentlich auch abräumen, einfach wir die Kommunikation mal wieder so hinkriegen, dass die Trainer nicht immer nur vor irgendeinem Mikro über die Schiedsrichter schimpfen.
Ja.
Und gleichzeitig auch alle Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen eher offen dafür sind und eben nicht dann sofort vom Feld und dann sofort auch weg und bloß nicht in die Kabine rein und sonst was.
Ja,
ich glaube, dann kriegt man das doch relativ schnell abgeräumt, oder?
Ja, eigentlich schon. Wobei, also jetzt sofort vom Feld, das mag ich eigentlich schon ganz gerne. Ich gehe schon gerne direkt rein. Aber ich finde, man kann dann immer im Anschluss auch noch mal kurz
Nein,
kurz
das, sprechen. Das finde ich auch übrigens, das finde ich auch absolut, absolut in Ordnung, weil ich glaube, als Schiedsrichter und Schiedsrichterin, ich habe mal irgendwann darüber nachgedacht, du kannst auf dem Feld nichts mehr gewinnen. So, wenn ein Stadion gegen dich ist, gerade sagen wir mal noch, es ist das Heimstadion und dann kommt da der Trainer auf dich zugestapft und noch drei andere Spieler, du kannst da nichts gewinnen. Ja. Und dann sollen die sich einmal meinetwegen bei uns am Mikro und vor der Kamera ausblöken, aber wichtig wäre mir, dass dann danach nochmal was stattfindet.
Ja,
so, dass, und dass eben auch Trainer dafür offen sind, weil ich kann mich natürlich nicht alle 4 Wochen hinstellen und über die Schiedsrichter maulen, aber vielleicht auch gar nicht danach nochmal das Gespräch versuchen zu führen. So, das ist irgendwie, und das finde ich so ein bisschen schade einfach und ist mir diese Saison aufgefallen. Kommen wir zu deutlich schöneren Dingen. Wobei, eine Frage muss ich dabei doch noch stellen. Sie ist ein bisschen platt, ich weiß, aber sie gehört halt irgendwie doch dazu, weil schauen wir uns die Verteilung der Gäste in diesem Podcast an, dann bist du, wenn mich nicht alles täuscht, erst die dritte Frau, die wir in diesem Podcast begrüßen. Und natürlich ist das eine Frage, die vor allem aus einer männlichen Perspektive gestellt wird. Ich stelle sie aber trotzdem mal. Sind wir Männer einfach nerviger auf dem Feld als Frauen?
Nee, kann man so nicht sagen. Also es gibt auch nervige Frauen, es gibt nervige Männer, es gibt von allem alles. Deswegen kann ich das so pauschal nicht unterschreiben.
Okay, gut, dann bin ich beruhigt. Also ich glaube schon, dass es tendenziell eher, also ich könnte mir zumindest vorstellen, da musst du jetzt gar nichts dazu sagen, dass es in der dritten Liga ein bisschen mehr gepöbelt wird als in der Frauen-Bundesliga. Weil so ein bisschen quer gucken tue ich ja auch quer durch die Ligen durch. Und manchmal schämt man sich dann auch da ein kleines bisschen, wenn man da sieht, wieder so, was da so abgeht. Und ich finde es dann halt irgendwie, allein aus Fan- und Konsumentensicht, finde ich es dann doch irgendwann einfach schöner, wenn relativ schnell aufgestanden wird nach einem Foul und wenn auch nicht die ganze Zeit. Also wenn ein bisschen das Respektsgrundlevel wäre, meine These ist bei Frauen ein bisschen höher gegenüber Schiedsrichtern und Schiedsrichterinnen.
Kann ich so jetzt ehrlich gesagt auch nicht sagen. Nee.
Ist auch nur, wie gesagt, es ist auch nur eine Beobachtung und Einzelbeobachtungen sollte man sowieso nicht pauschalisieren, ich weiß das schon. Lass uns mal noch über das reden, womit ich dich begrüßt habe hier in diesem Podcast, denn diesen Sommer, das ist ja dann schon, also viel mehr geht ja dann erstmal nicht, würde ich sagen, wenn man Schiedsrichterin des Jahres wird. Wie hast du davon erfahren und vor allem Dingen, wie wurde das gefeiert?
Also ich war ehrlich gesagt auch überrascht. Es hat mich mega gefreut. Erfahren habe ich es telefonisch. Es war nämlich leider so, dass ich dieses Jahr am Frauen-Bundesliga-Lehrgang nicht teilnehmen konnte, weil ich krank war. Und dann habe ich es telefonisch erfahren, weil dann hätte halt in dem Zuge auch die Verkündung stattgefunden. Da ich nicht, aber hat man es mir dann halt am Telefon gesagt. Die eigentliche Überreichung dann des Pokals und war dann ja beim Supercup in Dresden und das war schon eine schöne Zeremonie. Da waren dann auch unsere sportliche Leitung von den Frauen war dann auch vor Ort und war eine schöne Veranstaltung, um das dann dort zu machen, ja.
Und ich hoffe, dass es privat auch noch ein bisschen gefeiert wurde mit Menschen, die im Zweifel auch mit Schiedsrichterei nicht so viel zu tun haben, sondern sich einfach nur mit dir freuen, weil sie deine Freunde, bekannte Familie sind.
Ja, auf jeden Fall. Also für mich ging es dann kurz danach in den Urlaub. Ich habe das dann im Urlaub noch ein bisschen gefeiert, ja.
Das wollte ich doch hören. Und es ist schon, also ich finde es in dem Sinne auch doppelt besonders, weil ich das gar nicht so auf dem Schirm hatte, dass das ja irgendwie das erste Mal so war, dass quasi die Schiri-Basis gewählt hat. Ne? Also es ist ja so gewesen wohl, dass die Elite-Schiris haben jeweils eine Vorauswahl getroffen. Da waren dann 3 Finalisten und Finalistinnen. Bei den Männern hat Dennis Aitekin gewonnen und bei den Frauen hast du dich durchgesetzt. Und da haben dann, also die Dimension ist schon krass, ne? Da sind dann fast 4.500 Menschen, die dann zu einem großen Prozentsatz für dich abgestimmt haben. Macht's schon spezieller, oder?
Ja, auf jeden Fall. Wobei auf der anderen Seite habe ich mich schon auch mal gefragt, wie fair das eigentlich ist, weil zum Beispiel von mir die eine, also ich finde, dass es auch Miriam Schwärmer oder Riem Hussein verdient hätten. Ich glaube, wir 3 standen ja zur Wahl. Aber vielleicht kennt man die Menschen mehr, wenn sie halt in der dritten Liga pfeifen, weil sie dann Deutschland unterwegs sind. Miriam Schwärmer pfeift Regionalliga. Ich habe mich schon gefragt, ob das dann überhaupt so fair dann ist.
Also, das ist aber, also das ehrt dich, absolut. Und es könnte natürlich sein, dass was dran ist, weil du dann vielleicht einfach präsenter bist, ne?
Ja. Aber nicht, dass trotz, ich habe mich trotzdem sehr gefreut.
Ja, das möchte ich ja wohl sagen und an dieser Stelle auch nochmal einen herzlichen Glückwunsch. Ich würde jetzt gerne noch ein bisschen erfahren, deswegen auch gerade die Frage, wie du das gefeiert hast, wie so deine Zeit aussieht, wenn du nicht gerade auf dem Fußballfeld stehst oder deine Spiele nachbereitest. Denn wenn ich das so richtig überblicken kann, bist du ja schon auch so sonst relativ fleißig, ne?
Ja, tatsächlich ist mein Alltag schon irgendwie eine kleine Herausforderung, das zu strukturieren und durchzuplanen. Ich habe eine halbe Stelle bei der R&V, arbeite da im Projektwesen.
Eine Versicherung, ne?
Ja, genau, ja, okay. Bei einer Versicherung. Dann versuche ich nebenbei gerade noch meinen Master zu machen, der zieht sich ein bisschen in die Länge, aber ich bin weiterhin dran. Und ansonsten ist für mich natürlich auch Spielvorbereitung, Spielnachbereitung, Training. Also wenn man sich so meine Woche anschaut, besteht die aus Fußball, Arbeit, Uni und Privatleben. Und diese vier Dinge versuche ich auszubalancieren unter der Woche. Ja.
Ich wollte gerade sagen, es klingt fast ein bisschen wie bei einem Journalisten-Freelancer, dass vielleicht das Pendel nicht ganz so oft im richtigen Maße Richtung Privatleben ausschlägt.
Ja, nee, da muss ich ganz ehrlich sagen, das habe ich so ein bisschen gelernt, es doch mehr in die Richtung ausschlagen zu lassen, weil ansonsten, ich liebe alle Bereiche, in denen ich unterwegs bin, aber ich muss auch viel in meinem Privatleben unterwegs sein, weil ansonsten, ja, fehlt mir so ein bisschen vielleicht die Energie, also man braucht so den Ausgleich, glaube ich, um glücklich alle Bereiche bedienen zu können, ja.
Ich habe in einem Podcast, in dem du zu Gast warst, gehört, dass uns beide eint, dass es einfach schwer planbar ist, sich mit uns zu treffen. Ne? Das ist bei dir dann ja noch extremer, oder? Durch diese kurzen Ansetzungen und so weiter. Wenn jetzt irgendein Freund oder eine Freundin kurzfristig Lust hat und sagt, also wobei kurzfristig ist ja sogar noch gut, mit einer gewissen Planung dich auf irgendeine Feier einladen möchte oder so, das wird eher schwierig, ne?
Ja, also so Partys, die irgendwie, oder Hochzeiten, gut, da nimmt man sich ja schon dann eher auch mal dann frei für. Aber ich sag mal so, normale Partys oder Verabredungen am Wochenende, jetzt 4 Wochen im Voraus, das ist schwierig.
Ja, kompliziert. Es ist kompliziert, aber die Leute scheinen sich auch bei dir daran gewöhnt zu haben, auch bei mir, wissen sie, dass man das schon irgendwie unter einen Hut kriegt, aber es halt ein bisschen anders ist als bei, in Anführungszeichen, normalen Jobs. Was machst du überhaupt? Was machst du für einen Master? Was für einen Abschluss wird's?
In Wirtschaftsprüfung und Steuern. Ich habe meinen BWL-Bachelor schon mit dem Schwerpunkt Recht gemacht und den Master jetzt mit Schwerpunkt Wirtschaftsprüfung und Steuern.
Und das liegt dir genauso gut wie das Pfeifen?
Ich hoffe doch.
Die kleine Pause ist in Ordnung. Die kleine Pause ist in Ordnung.
Ich denke schon. Also bisher, wenn ich Zeit für die Uni habe, läuft die Zeit eigentlich ganz gut. Also, okay. Ja.
Was liegt dir noch so? Was kannst du gut?
Was kann ich noch gut? Ich komme gerade vom Tennisspiel. Ich finde, ich bin eine ganz gute Tennisspielerin.
Oh, okay.
Ich habe Surfen gelernt. Also ich glaube, ich bin so in so vielen sportlichen Sachen eigentlich ganz gut. Also Surfen, Tennis. Ich habe früher mal Tischtennis gespielt. Bei so Aktivitäten, für sowas bin ich eigentlich immer zu haben. Skifahren liebe ich. Ansonsten, ich glaube, ich bin eine ganz gute Barista-Frau.
Oh,
sehr
okay.
Sehr guten Kaffee zubereiten.
Also wir merken das schon, eine Allzweckwaffe, die aber irgendwas musst du auch nicht gut können.
Das kann ich nicht gut, ja. Ja, da gibt es bestimmt auch einiges. Ich bin jetzt auch, ich bin nicht so eine wahnsinnig gute Köchin, würde ich sagen. Ich bin auch eigentlich nicht so ein wahnsinnig strukturierter Mensch, aber das musste ich jetzt halt auch lernen. Also ich liebe so ein bisschen kreatives Chaos. Das kann ich noch nicht gut. Ich bin auch eigentlich nicht so geduldig, aber auch da.
Ich glaube, das kommt auch mit dem Alter so ein bisschen.
Wird besser, glaube ich. Aber ich sehe schon, also da habe ich mich in ein paar Dingen auch wiedergefunden. Fabian, zum Abschluss gibt es noch die Frage, die ich all meinen Gästen und Gästinnen hier bislang gestellt habe. Du darfst dir was wünschen für die Schiri-Kollegen und Kolleginnen in Deutschland, sowohl auf Profi-Level als auch auf Amateur-Level. Was glaubst du, fehlt uns noch ein bisschen? Wo haben wir noch Luft nach oben?
Ich wünsche mir, oder ich, es fehlt uns so ein bisschen Positivität in der Berichterstattung über Schiedsrichter. Ich wünsche mir, dass viel, viel mehr positiv auch über Schiedsrichter gesprochen wird. Und auch vielleicht damit zusammenhängt, ja, dieses Thema Fehlerkultur, dass besser mit Fehlern umgegangen wird. Wir sind am Ende des Tages auch nur Menschen und dass man vielleicht auch nicht vergisst, keiner von uns will Fehler machen. Das wären so zwei Punkte, die würde ich mir wünschen, ja.
Und dann schließe ich noch an, und da glaube ich zumindest, dass du auch deine Rolle spielst, dass das vielleicht tatsächlich so wird, dass ich mich einfach freuen würde, wenn es auch noch deutlich mehr Schiedsrichterinnen in Deutschland gibt. Und vielleicht hat ja die ein oder andere zugehört oder hat dich in ein oder anderen Medium, wo du zu Gast warst, schon gesehen. Du bist ja auch, da habe ich mit Florian letzten Monat ja auch drüber gesprochen, du bist ja auch bei Social Media, bei Instagram aktiv. Bitte gib mir die Hoffnung, dass sich da immer mal wieder auch die ein oder andere junge Dame bei dir meldet und sagt, ey, ich möchte das jetzt auch machen und sich so ein bisschen deinen Segen holen möchte oder vielleicht den ein oder anderen Tipp. Bitte sag mir, dass wir da gut aufgestellt sind und dass da mehr passiert in den nächsten Jahren.
Ja, das würde ich mir auch wünschen. Und wenn irgendjemand Fragen hat, ich kriege auch manchmal Fragen, wie man da den Weg am besten beschreiten kann, schreibt mir gerne. Ich gebe gerne ein paar Tipps oder schicke ein paar aufmunternde Worte rüber. Also es würde mich auch freuen, wenn es mehr Schiedsrichterinnen geben würde.
Und du hältst es also offenbar, wie Florian Exner auch, dass zumindest erstmal die Nachrichtenfunktion offen ist. Also das wäre, also ich glaube, das wäre das Erste, was ich, sobald ich in der dritten Liga angekommen wäre, ausgemacht hätte. Es hält sich in Grenzen, es ist in Ordnung oder ist schon manchmal auch ein bisschen nervig?
Es hält sich in Grenzen, also es ist überwiegend positiv und das ist ja, glaube ich, das Wichtigste. Und natürlich gibt es inzwischen auch mal vielleicht die ein oder andere komische oder blöde Rückmeldung, aber ich wurde tatsächlich, und das toi toi toi, noch nie zutiefst oder schlimm beleidigt über Social Media. Vielleicht, also hoffentlich kommt das nicht, aber so wie es im Moment ist, ich muss da auch, glaube ich, immer noch so ein bisschen meinen richtigen Weg finden, wie ich es nutze, was ich mache und was nicht. Aber im Moment ist es positiv, ja.
Das ist doch die perfekte Note, auf der wir hier enden können. Fabian, es hat mich sehr gefreut. Und wie gesagt, hier im Osten der Republik stehen auch Stadien. Und da gibt's auch, da sind Reporter unterwegs, unter anderem der Podcaster hier. Ich würde mich doch sehr freuen, wenn wir uns dann im Stadion auch mal irgendwo guten Tag sagen. Oder du kannst natürlich
Ja.
den Spieß auch umdrehen und sagen, dann muss ich mich halt von der Telekom mal irgendwo anders einteilen lassen, als immer nur in meiner Heimatregion, ich weiß.
Eins von beiden müssen wir mal schauen. Also ich war tatsächlich, glaube ich, noch nicht im Osten in der dritten Liga, ja.
Ja, dann wird's mal höchste Zeit. Auf jeden Fall ganz lieben Dank für deinen Besuch. Ich wünsche dir, dass dein Weg genauso weitergeht, auch mit der entsprechenden Gelassenheit und Entspanntheit, die du hier gerade ausgestrahlt hast. Und ich bin mal sehr gespannt, wo wir dich dann noch so erleben dürfen in den nächsten Jahren. Und wie gesagt, ich freue mich, wenn wir uns dann tatsächlich irgendwann auch mal in Person sehen. Danke dir.
Danke dir, bis dann.
Und euch kann ich nur noch einmal ans Herz legen. Das war Mensch Schiri für diesen Monat. Bitte lasst doch eine positive Bewertung da in Form von Sternen bei Spotify oder Rezensionen. Lasst Kommentare da. Ich habe vorhin darauf hingewiesen. Im Dezember gibt es das große Q&A mit Dennis Aytekin. Das habe ich jetzt einfach an dieser Stelle schon zweimal gesagt, weil das gut ist. Wir haben zwar lose darüber geredet, aber jetzt, wo ich es ankündige, kommt er nicht mehr raus aus der Nummer. Schickt mir eure Fragen per E-Mail an info@bennyzander.de, direkt per Social Media, Instagram, Twitter, was auch immer, oder eben bei Spotify über die Kommentarfunktion. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns mit der weihnachtlichen Ausgabe von Mensch Schiri mit Dennis, dem alten Weihnachtsmann, dann nächsten Monat wiederhören. Eine gute Zeit bis dahin. Tschüss, sportfrei, macht's gut.
Mensch Schiri, der Podcast von schiri.de und das Örtliche.